Zyprin klang verführerisch und gleichzeitig eiskalt. »Welchen Umständen verdanke ich die Freude Ihres Besuches?«
»Ich kam vorbei, um Ihnen zu gratulieren.«
Sie hob eine Augenbraue und auf ihrem Gesicht zeigte sich leichte Neugierde.
»Wofür?«
»Seien Sie nicht so bescheiden«, sagte er mit offenem Sarkasmus. »All diese korrekten Geheimdienstinformationen zu nehmen und sie so hinzustellen, als ob sie gefälscht wären, das war brillant.«
Ihre Reaktion verriet nichts, als sie von ihrem Stuhl aufstand. Er fuhr fort.
»Mich mit dem anonymen Tipp reinzulegen? Ein guter Zug!«
Tiprin öffnete ein Wandpanel, hinter dem sich ein Vorratsraum befand. Währenddessen nahm Pennington immer mehr Fahrt auf.
»Oh, aber Ihr Meisterstück, Ihr Piece de Resistance, war es, eine Person auf alle diese Lügen schwören zu lassen, so dass es jemanden gab, dem ich vertrauen konnte.«
Sie öffnete das Panel und sah ihn an. Er näherte sich dem Höhepunkt.
»Wie genial, mir eine gehende, atmende Lüge aus Fleisch und Blut vor die Nase zu setzen, die mich davon überzeugt, dass auch die anderen Lügen alle wahr sind. Ich muss zugeben, Commander, ich bin...«
Sie zog einen vertraut aussehenden Seesack aus dem Vorratsraum und warf ihn klirrend vor Penningtons Füße.
»Eine der Tatsachen, über die man sich im Klaren sein sollte, wenn man auf einer brandneuen Sternbasis lebt«, sagte sie und ging zu ihrem Schreibtisch zurück, »ist, dass nicht alle Systeme an Bord von Anfang an richtig funktionieren, wie zum Beispiel die Müllverbrennungsanlage.«
Die Überraschung über diese unerwartete Wendung verschlug Pennington die Sprache. Er starrte den Seesack an und sofort schossen Erinnerungen an Orianas Leben und an ihren Tod durch seine Gedanken. Als er Tiprin ansah, hatte sie den gleichen neutralen Ausdruck wie immer im Gesicht, aber er bildete sich ein, in ihrem Verhalten einen kleinen Hinweis auf selbstgefällige Zufriedenheit zu erkennen. Abscheu stieg in ihm auf.
»Und nun was?«
Sie zeigte keine Reaktion, er kicherte grimmig und schüttelte fast mitleidig den Kopf.
»Ist das eine Art Drohung? Entweder ich spiele mit oder Sie werden meiner Frau von Oriana erzählen? Entweder ich höre auf damit, Ärger zu machen, oder Sie werden meinen guten Namen in den Dreck ziehen?«
Er trat über den Sack hinweg und ging mit ungewöhnlich schweren Beinen einen Schritt nach dem anderen vorwärts.
»Aber wissen Sie was? Laura weiß es schon. Sie hat mich verlassen und meinen Ruf. Den haben Sie bereits erledigt. Vielen Dank nochmal.«
Er stützte sich mit seinen Händen auf ihrem Schreibtisch ab und beugte sich vor.
»Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Ich bin zwar am Boden, aber ich bin noch nicht erledigt. Und ich werde Sie beobachten.«
Er richtete sich auf, ohne den Augenkontakt mit ihr zu unterbrechen. Sie blieb so ruhig wie immer und blinzelte nicht. Er fragte sich, ob sie auch nur einem einzigen von seinen Worten zugehört hatte. »Es ist, als ob man mit einer verdammten Schaufensterpuppe spricht.« Pennington wandte sich von ihr ab, nahm seinen Sack und ging zur Tür. Kurz bevor er in die Reichweite des Sensors kam, der die Tür für ihn öffnete, sah er zurück.
»Ich bin Ihr schlimmster Albtraum, Commander. Ein Schotte, der nichts zu verlieren hat.«
»Meine Albträume sind schlimmer, als Sie sich jemals vorstellen können«, sagte Tiprin scharf.
Bevor er die Gründe für den plötzlichen Verlust ihrer emotionalen Kontrolle untersuchen konnte, schwang sie ihren Stuhl herum und wandte ihm ihren Rücken zu.
»Guten Tag, Mr. Pennington!«
Er spürte den tödlichen Ernst hinter ihren Worten und ging, ohne ihre Geduld weiter auf die Probe zu stellen. Zurück auf dem Gang seufzte er erleichtert über die gewohnte Schwerkraft und die relativ kühle Luft, die seine schweißnasse, überhitzte Haut trocknete. Er fragte sich, wohin er nun gehen sollte. Laura würde noch immer packen, also kam es nicht in Frage, jetzt nach Hause zu gehen. Dann erinnerte er sich daran, dass die Gedenkfeier für die Bombay auf 1100 angesetzt war. Diese Gedenkfeier war einer Nachrichtenmeldung würdig, und wenn er nun losging, wäre er noch in der Lage, einen guten Platz zu finden, um alles aufzunehmen und danach seine erste Arbeit als Freelancer seit vielen Jahren zu schreiben. Es wäre nicht viel und es würde vielleicht nicht viel mehr als einen Zweizeiler am Ende der Nachrichtenspalte bringen, aber er wusste, dass es ein langer Weg war, bis er seine Glaubwürdigkeit als Reporter, dessen Name etwas wert war, würde zurückgewinnen können. Der Pessimist in ihm fragte, wie man es schaffen sollte, eine Karriere wieder aufzubauen, die einmal einen solchen Schaden erlitten hatte. Dann kam ihm die einzige andere Option in den Sinn: Gesteh deine Niederlage ein. Auf keinen Fall. Er trat in den Turbolift und beschloss, vor der Gedenkfeier noch einmal im Café vorbeizuschauen. Wenn er seine Karriere wirklich noch einmal beginnen wollte, würde er Koffein brauchen, und zwar eine Menge davon. Er ging in Richtung der terrestrischen Anlage und die Worte, die er Typrin an den Kopf geworfen hatte, kamen ihm erneut in den Sinn, diesmal als Schwur, den er sich selbst gab. »Ich bin vielleicht am Boden, aber ich bin noch nicht erledigt.« Das Türsignal summte, als sich Race gerade noch einmal vom ordnungsgemäßen Zustand seiner Gala-Uniform überzeugte. »Herein!« Er hörte die Tür aufgleiten, während er in eine Jacke schlüpfte, die ihm viel zu eng erschien. Aus den Augenwinkeln bemerkte er die unverwechselbar schwerfällige Figur von Botschafter Jetenien. Der chelonische Diplomat drehte seinen Körper zunächst zur einen Seite, dann zur anderen, bevor er Race in dem kleinen Alkoven neben der Tür entdeckte.
»Sind Sie fertig?«
»So gut wie.« Race strich sich noch einmal über sein dünnes, dunkelgraues Haar. Dann drehte er sich um und ging auf Jetenien zu, um an dem Botschafter vorbei aus der Tür zu treten. Stattdessen blieb er jedoch gehemmt stehen. Jetenien klang leicht besorgt.
»Stimmt etwas nicht?«
Die Frage hatte den Charakter einer Phrase, etwa wie ein »Wie geht es Ihnen?«, aber Race dachte dennoch einige Sekunden darüber nach. »Anscheinend stimmt wirklich etwas nicht«, sagte er schließlich. »Und das liegt mir auf der Seele.« Race interpretierte Jetenians geduldiges Schweigen als Hinweis darauf, dass der Chelone willens war, ihm zuzuhören. Er drehte sich um. »Während des Untersuchungsausschusses wurden eine Menge harter Fragen gestellt«, sagte er. »Einige davon haben mich ziemlich unvorbereitet getroffen. Nun frage ich mich, ob ich das vielleicht auch verdient hatte.« Jetenian faltete seine Klauen langsam vor seinem Bauch und fragte,
»Wieso das?«
»Die Wartungstermine, die Materialkürzungen. Ich habe Helly und ihre Crew Monat für Monat ohne Pause in die Mangel genommen. Sie hat sich niemals beschwert, darum hielt ich es für okay, aber das war Hellys Art. Sie hat niemals einen Aufstand gemacht. Sie war immer bereit, das Beste aus einer schlechten Situation zu machen, dich anzulächeln und kein Problem zu sagen.« Jetenian beugte sich leicht nach vorne, nahm eine nachdenkliche Haltung an und gab einige tiefe, klickende Geräusche von sich, bevor er sprach.
»Glauben Sie, dass sich die Bombay besser gegen den Überfall der Tolianer behauptet hätte, wenn sie besser gewartet worden wäre?«
»Nein, die Tolianer waren in der Überzahl und waffentechnisch überlegen. Es ist ein Wunder, dass sich die Bombay überhaupt so gut geschlagen hat.«
»Dann ist es die Selbstzweifel nicht wert«, sagte Jetenian. »Vielleicht haben die Mängel bei der Wartung der Bombay zu ihrem Verlust über Ravenna beigetragen, aber es ist wahrscheinlich, dass dies nicht der Fall war.«
»Vielleicht«, sagte Race. »Aber ich muss es wissen, wenn einfache Versäumnisse dieses Schiff zerstört haben.« Jetenian unterbrach ihn.
»Sind wir nun so weit, dass wir Unmögliches von uns verlangen? Wir befinden uns in einer langfristigen Operation, bei der wir beinahe davon ausgehen müssen, dass sie noch mehr Leben kosten wird, als bisher schon verloren ging. Wir werden Fehler machen. Sie werden einige machen, ich werde einige machen und unzählige andere ebenso. Wir sind nicht unfehlbar, ebenso wenig wie allwissend oder allmächtig.«
»Aber wir verhalten uns so, als wären wir es«, sagte Race, »und wir drängen andere dazu, uns zu folgen. Vielleicht zu weit.«
»Genauso wie Captain Gannon ihre Crew und sich selbst gedrängt hat«, konterte Jetenian. »Sie haben die Gefahren dieser Mission ebenso wie wir akzeptiert, weil sie wussten, dass etwas Größeres auf dem Spiel steht. Es ist die Rechnung der wenigen im Vergleich zu den vielen, Commodore. Und sie wissen ebenso gut wie ich, dass wir nun an einem Punkt sind, an dem wir uns kein Schwanken oder Zögern mehr erlauben dürfen.«
»Das beantwortet trotzdem nicht die einzige Frage, deren Antwort mir wirklich etwas bedeutet«, sagte Race. »Ich will nur wissen, ob ich dafür verantwortlich bin, was mit Helly und ihrer Crew passiert ist.«
»Ja, das sind sie«,
sagte Jetenian. Seine brüske Aussage riss Race aus seinen schwermütigen Gedanken. Dann fügte der Chelone hinzu.
»Sie waren der kommandierende Offizier. Das macht sie verantwortlich. Für alles, was sie taten und für das Schicksal, das sie ereilte. Macht sie das auch schuldig?« »Nein. Was passiert ist, ist passiert, Commodore. Niemand fordert sie dazu auf, diese Schuld zu übernehmen.«
Jetenian trat auf die Tür zu, die sich öffnete, und zeigte nach draußen.
»Wir bitten Sie vielmehr darum, uns zu helfen, etwas Hoffnung in dieser Tragödie zu finden. Wir bitten Sie darum, uns zu führen.«
Race nickte langsam und ging zur Tür. Als er am Botschafter vorbeischritt, sagte er leise, »Ich danke Ihnen, Jetenian.« Jetenians Antwort war nur kurz, während er Race in den Gang folgte.
»Gern geschehen, Diego.«
Race suchte die terrestrische Anlage auf Vanguard nicht sehr oft auf. Seine offiziellen Pflichten hielten ihn die meiste Zeit über in seinem Büro oder in der Ops fest. Gelegentlich sah er das Innere eines Besprechungsraums oder ging auf einen spätabendlichen Besuch zu Siegs oder Renners Quartier. Er stand nun neben dem kleinen Podium und wartete darauf, von Verwaltungsoffizier Cooper vorgestellt zu werden. Während er wartete, wurde er von der Erkenntnis überwältigt, wie riesig dieser Park tatsächlich war.